Radioattack auf Radio Rüsselsheim am Sonntagnachmittag, 19. Februar, 19. Februar 2017. Ganz live im Gegensatz jetzt zur Konserve, die vorher lief. Heinz-Jürgen Krug am Apparat. Ja, Februar ist Erkältungszeit. Mich hat's jetzt auch erwischt nach einigen anderen Familienmitgliedern. Ich versuche natürlich trotzdem hier so deutlich wie möglich zu sprechen. Zum Glück gibt's aber auch die Website, die Quellen sprechen, wo man dann auch MP3-Dateien runterladen kann, das nicht selbst vorlesen muss. Quellen zum Zweiten Weltkrieg, zur Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg. Dazu, das ist ja heute eines unserer Themen, dann eben die Quellensprecher. Das weitere Programm ist dann etwas lockerer. Es geht um das G20-Treffen in Hamburg im Juli und was Attac dazu sagt und dazu meint und dazu an Aktionen vorbereitet. Und es geht um Rüstung, Aufrüstung, um Atombomben, die in Deutschland lagern und auch von deutschen Piloten transportiert und benutzt werden sollten im Falle des Einsatzes in Büchel und was die Friedensbewegung dazu bundesweit sagt und was wir hier in Rüsselsheim dazu vorhaben. Zunächst aber der klassische Einstieg, heute keine klassische Klassik, sondern Classic Klezmer, so heißt die CD von Jorah Fateman, dem Klarinettisten. Und er spielt darauf und singt das nicht, eben ein Lied von Mordecai Gebirtig, den wir in der letzten Sendung, wo wir ja das Thema vom Wannsee nach Auschwitz schon behandelt haben, mit vier Liedern, glaube ich, vier oder fünf Liedern vertreten hatten. Sein Lied »Unser Städel brennt« schon vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden, aber natürlich treffend für das, was dann auch noch weiter passiert und verschärft passiert ist. Also jetzt Jorah Fateman mit seiner Gruppe »Unser Städel brennt«. Jura Fateman mit seiner Klarinette und mit dem Lied von Mordecai Gebürtig, Unser Städel brennt. Radioattack auf Radio Rüsselsheim. Ja, unser Thema mindestens mal in der ersten Stunde, vielleicht ein paar Minuten darüber hinaus, von der Wannsee-Konferenz nach Jerusalem. Ja, Wannsee-Konferenz, also vom Wannsee nach Jerusalem, Wannsee-Konferenz am 20. Januar vor 75 Jahren, 1942. Wir haben das letzte Mal ausführlich behandelt, dass das nicht der eigentliche Startschuss zur Judenvernichtung war. Die lief schon vorher, aber es war noch mal eine organisatorische Zusammenfassung verschiedener Ministerien, Institutionen und so weiter des faschistischen Regimes unter der Leitung von Adolf Eichmann. Beteiligt daran auch das Innenministerium mit dem Innenminister Frick. Für den Innenminister Frick arbeitete der Staatssekretär Hans-Maria Klopke, ein guter Katholik. Antisemitische Gesetzentwürfe hat er schon in der Weimarer Republik gemacht. Und wir gucken uns sozusagen zur Erinnerung noch mal ganz kurz im Überblick an, woran er dann beteiligt war, um nachher noch mal auf die Nachkriegskarriere des Herrn einzugehen. Also er war Ministerialbeamter schon 1929 im preußischen Innenministerium und meinte damals, jede Namensänderung von Juden, die also einen sozusagen nicht als jüdisch erkennbaren Namen dann sich zulegen wollten, beeinträchtigt die Erkennbarkeit der Herkunft aus einer Familie, erleichtert die Verdunkelung des Personenstandes, verschleiert die blutmäßige Abstammung. Eine Namensänderung kann daher nur erfolgen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ja, Ungleichbehandlung schon in der Endphase der Weimarer Republik von Klopke so vorgesehen. Dann war er eben im Innenministerium und war beteiligt an der Formulierung, an der Vorbereitung der sogenannten Nürnberger Gesetze, also wo es um die Staatsangehörigkeit ging, zum Beispiel das Reichsbürgergesetz. Also Juden waren dann eben keine Reichsbürger, die waren zwar irgendwie im Land mit drin, aber eben hatte nicht diesen privilegierten Status der Reichsbürger. Interessant, dass es jetzt wieder Leute gibt, die sich unter diesem Namen Reichsbürger offenbar auf diese Zeit berufen und das Ganze propagieren wieder und positiv sehen wollen. Es gab das Gesetz zum Schutz der Erbgesundheit des deutschen Volkes und das Personenstandsgesetz mit dem J in den Pässen der Juden. All das hat der Herr Klopke dann konzipiert. Hat dann dazu mit seinem Kollegen Stuckart den entscheidenden Kommentar geschrieben, wie das denn so zu handhaben und auszulegen ist. Und hat dann aber während des Krieges auch noch sowohl im Westen als auch im Osten diese Regelungen in den besetzten Ländern und Gebieten vorangetrieben, eingeführt, war zumindest duldend mitbeteiligt an der Verbringung der Juden aus Griechenland in die Vernichtungslager. Also soweit das, was wir eigentlich in der letzten Sendung schon gehört hatten. Aber ich hoffe, wir haben heute einige neue Hörerinnen und Hörer dabei. Wer sich hier im Studio mal melden will, die Studionummer ist 06142 für Rüsselsheim und dann die 12 00 12 200, die Studionummer hier. Soweit also diese Vorgeschichte sozusagen des Herrn Klopke und Geschichte des Herrn Klopke im deutschen Faschismus. Jetzt, bevor ich jetzt hier anfange, die Stimme völlig zu verlieren, wie gesagt, von der verdienstvollen Webseite Die Quellen sprechen, einige Informationen, einige Dokumente, die dort gesprochen werden, auch über die Auswirkungen der juristischen Tätigkeit des Herrn Klopke, insbesondere im sogenannten Generalgouvernement, also in dem östlichen Teil Polens, der von den Faschisten besetzt wurde und wo dann die Judenvernichtung massiv vorangetrieben worden ist. Es wird immer vorhergesagt, worum es da geht. Ich starte das mal und versuche hier den PC.
9.23. Der Psychologe Tadeusz Tomaszewski schildert in seinem Tagebuch am 9. Dezember 1941 die Verfolgung und Erschießung von Juden in Lemberg. Handschriftliches Tagebuch. 3 Tage lang, Donnerstag, Freitag und Samstag, wurden Juden verhaftet und am Sonntag mit Autos zur Sandgrube gebracht. Den ganzen Vormittag über wurden sie abtransportiert. Dieses Schauspiel habe ich zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen. Zuerst sah ich einen LKW, der in schnellem Tempo stadteinwärts fuhr. Darin fuhren 4 Gestapo-Leute, schwarz angezogen, in schwarzen Mänteln und mit schwarzen Helmen. Dieser Anblick war bemerkenswert, weil man so etwas selten sieht, aber zunächst verstand ich nicht, worum es ging. Doch dann fuhr ein ähnlicher Wagen in Richtung Stadtgrenze. Der Wagen war beladen, aber die Ladung war mit einer Plane bedeckt. An den 4 Ecken des Wagens standen ebenso schwarz gekleidete Gestalten. Mir fiel ein, dass mir jemand erzählt hatte, so würden sie die Juden zur Sandgrube abtransportieren. Die Leute blieben stehen und drehten sich nach den vorbeifahrenden Wagen um. Niemand lachte. Bei Gigia traf ich die etwas aufgeregte Milchfrau, die erzählte, sie habe sich 1,5 Stunden in Leschewice aufgehalten, weil in der Sandgrube 1,5 Stunden lang Juden erschossen worden seien. Als ich nach Hause zurückging, sah ich erneut einen Wagen, der zurückfuhr. Dieses Mal standen 4 ukrainische Milizionäre darauf. Unmittelbar danach erschien ein Wagen, der stadtauswärts raste. Auf der Ladefläche saßen 2 ältere Jüdinnen, in Mänteln, aber barhäuptig. 3 bewachten sie.
Dokument 954. Goebbels schreibt am 27. März 1942 über die systematischen Massenmorde an Juden im Gebiet Lublin. Tagebucheintrag. 27. März 1942, Freitag. Aus dem Generalgouvernement werden jetzt, bei Lublin beginnend, die Juden nach dem Osten abgeschoben. Es wird hier ein ziemlich barbarisches und nicht näher zu beschreibendes Verfahren angewandt, und von den Juden selbst bleibt nicht mehr viel übrig. Im Großen kann man wohl feststellen, dass 60% davon liquidiert werden müssen, während nur noch 40% in die Arbeit eingesetzt werden können. Der ehemalige Gauleiter von Wien, der diese Aktion durchführt, tut das mit ziemlicher Umsicht und auch mit einem Verfahren, das nicht allzu auffällig wirkt. An den Juden wird ein Strafgericht vollzogen, das zwar barbarisch ist, das sie aber vollauf verdient haben. Die Prophezeiung, die der Führer ihnen für die Herbeiführung eines neuen Weltkriegs mit auf den Weg gegeben hat, beginnt sich in der furchtbarsten Weise zu verwirklichen. Man darf in diesen Dingen keine Sentimentalität obwalten lassen. Die Juden würden, wenn wir uns ihrer nicht erwehren würden, uns vernichten. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod zwischen der arischen Rasse und dem jüdischen Bacillus. Keine andere Regierung und kein anderes Regime könnte die Kraft aufbringen, diese Frage generell zu lösen. Auch hier ist der Führer der unentwegte Vorkämpfer und Wortführer einer radikalen Lösung, die nach Lage der Dinge geboten ist und deshalb unausweichlich erscheint. Gott sei Dank haben wir jetzt während des Krieges eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die uns im Frieden verwehrt wären. Die müssen wir ausnutzen. Die in den Städten des Generalgouvernements frei werdenden Ghettos werden jetzt mit den aus dem Reich abgeschobenen Juden gefüllt, und hier soll sich dann nach einer gewissen Zeit der Prozess erneuern. Das Judentum hat nichts zu lachen, und dass seine Vertreter heute in England und in Amerika den Krieg gegen Deutschland organisieren und propagieren, das müssen seine Vertreter in Europa sehr teuer bezahlen, was wohl auch als berechtigt angesehen werden muss.
Tja, das ist das, was der Herr Goebbels als berechtigt angesehen hat. Dagegen gewehrt haben sich die Juden auch. Viele Juden haben sich dagegen gewehrt, auch als Partisanen gegen sozusagen die Legende. Sie hätten alles mit sich einfach geschehen lassen. Es gab auch zum Beispiel den Hirsch Glick, der mit 22 Jahren dann als Partisan gestorben ist, der den Gesang der jüdischen Partisanen still, die Nacht ist eus gesternet, also die Sterne leuchten in der Nacht, komponiert und getextet hat. Das hören wir jetzt von Daniel Kempin, bevor wir dann diese schrecklichen Quellen weiterhören.
Nacht ist euch gestirnt und der Frost hat stark gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt, halten a Speier in die Hand. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt, halten a Speier in die Hand. Moit, a Pelzel und a Beret und halt in Hand fest an a Gang. A Moit mit a Sameten emponem, i tog dem Säunes Karawan. A Moit mit a Sameten emponem, i tog dem Säunes Karawan. Gezielt, geschossen und getroffen, o, dir kleininker Pistol, an Otto a Flinken mitwoffen, veralten hat sie mit ein Keul, an Otto a Flinken mitwoffen, veralten hat sie mit ein Keul. Von Wald aus gekrochen, mit Schnee Girlanden in die Haar, gemutigt von Kleininken nicht sochen, vor unserer nahen freien Dor. Gemutigt von Kleininken nicht sochen, vor unserer nahen freien Dor.
Das Lied der jüdischen Partisanen von Hirsch Glick, dem auch als Partisan dann im Kampf gegen die Faschisten gestorbenen jüdischen Poeten und Komponisten. Wir hören jetzt weiter die Quellen von vor 75 Jahren, die die Auswirkungen der faschistischen Rassengesetzgebung, natürlich des faschistischen Rassendenkens und der faschistischen Eroberungswillens dann darstellen, alles so etwa vor 75 Jahren, 1943. Es geht jetzt zunächst mal weiter mit einem Bericht aus der polnischen Heimatarmee über die Judenvernichtungen.
Dokument 966. Die polnische Heimatarmee berichtet im April 1942 über die systematische Ermordung der Juden im Vernichtungslager Bełżec. China, Anhang Nummer 1. Das Lager in Bełżec. Seit einigen Wochen werden die Juden terrorisiert. Täglich werden Juden geschlagen und erschossen. Sie haben Angst vor dem Transport in das Lager Bełżec. Das Lager wurde einige Tage vor dem 17.03.1942 völlig fertiggestellt. An diesem Tag begann der Abtransport der Juden per Bahn aus Richtung Lemberg und Warschau. Am ersten Tag kamen 5 Transporte an und später je ein Zug aus beiden Richtungen. Der Transport wird in Bełżec auf ein Nebengleis in Lagernähe umgeleitet. Nach halbstündiger Entladung fährt der Zug leer zurück. Das Zugpersonal besteht aus Deutschen, der einzige Pole, ein Heizer, steigt an der Station vor dem Abbiegen auf das Nebengleis aus. Beobachter aus der Bevölkerung: das Lager befindet sich in Sicht und Hörweite der Bewohner der Bahnhofsgebäude, kamen alle zu ein und demselben Schluss, dass die Juden im Lager massenhaft umgebracht werden. Das belegen folgende Fakten. Erstens: vom 17.03. bis zum 13.04. kamen 52 Transporte im Lager an. Ein Transport besteht aus 18 bis 35 Güterwaggons mit durchschnittlich 1.500 Personen. Zweitens: die Juden werden nicht wieder aus dem Lager weggebracht, weder tagsüber noch nachts. Drittens: in das Lager werden keinerlei Nahrungsmittel geliefert. Für die Juden, die beim Bau des Lagers gearbeitet hatten, waren zuvor Brot und andere Nahrungsmittel geliefert worden. Viertens, Kalk wird ins Lager gebracht. Fünftens, die Transporte kamen immer zur gleichen Zeit ins Lager. Vor der Ankunft des Transports sieht man im Lager keine Juden. Sechstens, nach jedem Transport verlassen etwa 2 Waggons mit Kleidung das Lager, die im Eisenbahnmagazin gelagert werden. Die Kleidung wird vom Selbstschutz gestohlen. Siebtens, auf dem Lagergelände hat man Juden in Unterwäsche gesehen. Achtens, auf dem Lagergelände befinden sich 3 Baracken, die nicht einmal ein Zehntel der Juden aufnehmen können. Neuntens, in der Umgebung des Lagers entwickelt sich an wärmeren Tagen ein starker Gestank. Zehntens, die Mitglieder des Selbstschutzes bezahlen für den Wodka, den sie in großen Mengen trinken, jede geforderte Summe, oft mit Uhren und Schmuck. Elftens, es kamen Juden nach Beuzetz, die einen Zeugen suchten, der bestätigen würde, dass die Juden umgebracht werden. Sie waren bereit, dafür 120.000 Zloty zu zahlen. Einen Interessenten haben sie nicht gefunden. Welchen Tod die Juden im Lager sterben, ist nicht bekannt. Es gibt 3 Vermutungen. Erstens durch elektrischen Strom, zweitens durch Gase, drittens durch Luftentzug mit Hilfe von Absaugpumpen. Zu 1, es gibt keine leistungsfähige Stromquelle. Zu 2, weder wurde eine Zufuhr von Gas beobachtet, noch wurden Rückstände von Gas nach Durchlüftung der Räume bemerkt. Zu 3, hier gibt es keine Anhaltspunkte, die dagegen sprechen. Es wird hingegen bestätigt, dass in einer der Baracken während des Baus der Wände der Fußboden mit grobem Blech ausgelegt wurde, wahrscheinlich planmäßig. Auf dem Lagergelände wurden im Herbst großflächig Gruben ausgehoben. Damals vermutete man, daraus würden unterirdische Lagerräume entstehen. Heute ist der Zweck dieser Arbeiten klar. Aus der abgedichteten Baracke, in die die entkleideten Juden angeblich zur Desinfektion getrieben werden, führt ein Schmalspurgleis zu diesen Gruben. Es wurde beobachtet, wie mit dieser Kleinbahn Juden ihre desinfizierten Stammesverwandten in ein Massengrab transportierten. In Beuzetz hat man für dieses jüdische Lager den Begriff Totenlager gehört. Die Lagerleitung liegt in den Händen von 12 SS-Männern, Kommandant Hauptmann Wirth, die von 40 Leuten vom Selbstschutz unterstützt werden.
Dokument 989. The New York Times. Artikel vom 2. Juli 1942 über Gaskammern und den Judenmord in Ostgalizien. Alliierte werden aufgefordert, Nazis hinzurichten. Bericht über Massaker an Juden in Polen provoziert Forderungen nach ebensolcher Behandlung der Deutschen. Dem Reich muss Einhalt geboten werden. Dies ist der einzige Weg, Millionen vor der sicheren Vernichtung zu bewahren, heißt es in dem Appell. Per Funk an die New York Times. London, 1. Juli. Die polnische Regierung in London ist in einem Bericht über die Massaker an 700.000 Juden in den deutsch besetzten Gebieten eindringlich aufgefordert worden, an die Regierungen der Alliierten zu appellieren, Vergeltungsmaßnahmen in die Wege zu leiten, die die Deutschen zwingen, das Morden einzustellen. Dieser Bericht gelangte über Untergrundkanäle nach London. Schmuel Siegelboim, ein führender jüdischer Sozialist und Mitglied des polnischen Nationalrats in London, nahm den Bericht entgegen und verbürgte sich für dessen Glaubwürdigkeit. 700.000 Opfer aufgelistet. Der Bericht wird durch Informationen gestützt, die hier weiteren jüdischen Kreisen und auch der polnischen Regierung zur Kenntnis gelangt sind. Die genannte Zahl von 700.000 durch die Deutschen seit der Besetzung ermordeten Juden, das ist ein Fünftel der gesamten jüdischen Bevölkerung Polens, schließt vermutlich zahlreiche Opfer ein, die aufgrund von Misshandlungen in den Konzentrationslagern, durch Hungertod in den Ghettos oder aufgrund der unerträglichen Zustände bei der Zwangsarbeit ums Leben kamen. Dies sind die wichtigsten Fakten des Berichts. Vom ersten Tag der deutsch-sowjetischen Besetzung Ostpolens an setzten die Deutschen die Vernichtung der Juden in die Tat um. Sie begannen damit im letzten Sommer in Ostgalizien. Männliche Personen zwischen 14 und 60 Jahren wurden auf öffentlichen Plätzen und Friedhöfen zusammengetrieben, gezwungen, ihre eigenen Gräber auszuheben und anschließend mit Maschinengewehren niedergemäht oder mit Handgranaten getötet. Kinder aus Waisenhäusern, alte Menschen aus Altenheimen, die Kranken aus den Krankenhäusern und Frauen wurden auf den Straßen ermordet. An vielen Orten wurden Juden zusammengetrieben und mit unbekanntem Zielort deportiert oder in den nahegelegenen Wäldern niedergemetzelt. In Lemberg wurden 35.000 ermordet, 15.000 in Stanislau, 5.000 in Tarnopol, 2.000 in Swartów. In Dzierżanie sind von 18.000 Juden nur noch 1.700 übrig geblieben. Die Massenmorde in Lemberg dauern immer noch an. Im vergangenen Herbst wurden die Massaker an den Juden auf die Gebiete Wilna und Kaunas ausgedehnt. Bis November wurden in Wilna 50.000 ermordet, nur 12.000 blieben am Leben. In diesen beiden Gebieten beläuft sich die Zahl der von den Deutschen Ermordeten auf 300.000. Gleichzeitig begann ein Massaker im Gebiet Zwornim in Ostpolen. 9.000 wurden in der Stadt Zwornim ermordet, 6.000 in Baranowice. In Mochinien begann das Morden im November und innerhalb von 3 Tagen wurden im Kreis Ruwne 15.000 niedergemetzelt. Es werden Gaskammern benutzt. Zu Beginn des Winters trieben die Deutschen ihr Vorhaben, alle Juden auszurotten, weiter systematisch voran. Sie schickten spezielle Gaskammern auf Rädern nach Westpolen, ein Gebiet, das dem Reich eingegliedert worden war. In dem Dorf Heumno bei Kowo wurden jeweils 90 Personen auf einmal in die Gaskammern getrieben. Die Opfer wurden in Gräbern, die diese selbst ausheben mussten, im nahegelegenen Wald von Lubarski begraben. Zwischen November 1941 und März 1942 wurden jeden Tag etwa 1.000 Menschen vergast, die aus Kowo, Domje, Isbica und weiteren Gemeinden stammten. Das gleiche geschah mit 35.000 Juden in Lodz zwischen dem 2. und 9. Januar. 2.000 Zigeuner wurden vergast. Es handelte sich bei ihnen vermutlich um jugoslawische Gefangene und Terroristen. Im Februar erreichte die Mordkampagne Gebiete des Generalgouvernements in Zentralpolen, in Tarnów, Radom und Lublin. 25.000 wurden mit unbekanntem Ziel aus Lublin deportiert. Man hat seither nichts mehr von ihnen gehört. Einige wenige wurden im Vorort Majdanek inhaftiert, die anderen sind verschwunden. In Lublin sind keine Juden mehr übrig geblieben. In Warschau wurde in der Nacht des 17. April im Ghetto ein Blutbad angerichtet. Die Gestapo durchsuchte Wohnungen und Juden aus allen Gesellschaftsschichten wurden nach draußen gezerrt und ermordet. Dies zeigt, schließt der Bericht, dass die verbrecherische deutsche Regierung Hitlers Drohung wahrmacht, dass, wer auch immer den Krieg gewinnen wird, alle Juden ermordet werden.
Dokument.
Ja, bevor wir uns jetzt anhören nach diesen Leiden und Verbrechen, die die Leiden verursacht haben, wie der Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka gelitten hat, hören wir noch ein Lied von Mordecai Gebirtig vom April 1942, wo er mit dem Lied unser Frühling darauf reagiert, auf diese Leiden, weil der Frühling der Juden unter der faschistischen Herrschaft war eben eher ein fürchterlicher, tödlicher Winter. Mordecai Gebirtig, unser Frühling, gesungen wieder von Daniel Kempin.
Nur du in Ghetto ist treurig. wissen schon ein Vater verseit. Darum uns hat sich jähes verspreit. Darum uns stehen Mäuen bewacht. Wie verrat wiese ein Frühling bald kommt um der Mai. Nur in der Luft fühlt sich Pulver und Blei. Es ackert der Tal in sein blutiges Schwert. Ein Kreis bei Säulen. Der Tal in sein blutiges Schwert, ein Kreuz bei Säulen, die
Dokument 9, 105. Der Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka entschuldigt sich am 30. Juli 1942 bei seiner Frau, weil er ihr selten schreibt. Brief von SS-Untersturmführer Dr. Irmfried Eberl an seine Frau Ruth. Meine liebe Ruth, dass ich in der letzten Zeit etwas wenig geschrieben habe, weiß ich, konnte dies aber nicht ändern, da die letzten Warschauer Wochen von einer Hetze begleitet waren, die unvorstellbar war. Ebenso hat hier in Treblinka ein Tempo eingesetzt, das geradezu atemberaubend ist. Wenn ich 4 Teile hätte und der Tag 100 Stunden, dann würde das wahrscheinlich auch noch nicht ganz reichen. Aus diesem Grunde kam ich und werde auch nicht so häufig zum Schreiben kommen, wie du es vielleicht gerne hättest, und wie ich es gerne täte. Du kannst überzeugt sein, dass ich viel und oft an dich denke, aber einfach nicht die Zeit und die Muße habe, um zu schreiben. Wenn man, wie in der letzten Woche, von früh bis spät und von spät bis früh auf den Beinen ist, in der Nacht vielleicht 3 bis 4 Stunden schläft, die restlichen Schlafstunden sich tagsüber zusammenstiehlt, die wenigen Schlafstunden außerdem noch durch die Quälerei, durch Läuse, Flöhe und so weiter versüßt werden, dann kannst du mir wahrhaftig glauben, dass man vielleicht manchmal die wenigen Minuten für ein Lebenszeichen aufbringen könnte, dass aber dann die Muße dazu fehlt. Wenn ich mit dir, der du doch mein liebster Kamerad bist, Zwiesprache halten will, dann will ich mit dir denken, fühlen und mit dir verbunden sein, aber ich will dich dann nicht mit Schmutz und Dreck belasten. Ich habe nun mit der Zeit Nerven aus Stahl bekommen. Dass meine Nerven versagen können, kommt nicht in Frage. Noch viel weniger, dass ich physisch versagen könnte. Es ist mir allerdings unter rücksichtslosem Einsatz meiner Person gelungen, in den letzten Tagen mit nur dem halben Personal meine Aufgabe zu meistern. Allerdings habe ich auch meine Leute rücksichtslos überall eingesetzt, wo es nötig war, und meine Leute haben wacker mitgezogen. Und auf diese Leistung bin ich froh und stolz. Nun brauche ich nur noch von deiner Seite das nötige Verständnis. Du sollst nicht glauben, dass ich etwa nicht oft und gerne an dich denke. Wenn mich nachts die Flöhe piesacken, dann denke ich oft an mein schönes Heim in Berlin. Und wenn ich mir tagsüber die Kehle heiser schreie, an die Ruhe und an den Frieden zu Hause. Aber die Aufgabe, die mir gestellt ist, wird restlos geschafft, und das ist die Hauptsache. Und, meine liebe Katze, sei mir nicht böse, wenn ich mal schweige, ich denke oft und viel an dich, aber man kann sich nicht immer hinsetzen und Briefe schreiben. Denn da du die schöne Seite in meinem Leben darstellst, sollst du von allem nichts wissen. Herzliche Grüße und viele, viele Küsse von deinem Teddy.
Mein Name ist Zdeněk Rosenblum, auch Selig genannt. Ich bin am 23. Dezember 1935 geboren in einer kleinen Stadt namens Stechlin, Polen. 1939 marschieren die Deutschen ein. Wir kommen 1940 in ein Ghetto. Das Ghetto wird 1942 im November aufgelöst. Die jüdische Bevölkerung der Endlösung zugeführt. Ich fliehe mit meinem Vater, Mutter und Großmutter nach Warschau. Diese Flucht überlebt meine Mutter und meine Großmutter nicht. In Warschau werden wir mit einer unmöglichen Lage konfrontiert. Und es kristallisiert sich zumindest für meinen Vater bereits da raus, dass die Nazis auch vor dem Massenmord an eine halbe Million Menschen nicht halten werden. Vater bringt mich aus dem Warschauer Ghetto unter sehr abenteuerlichen Umständen raus. Ich werde von einem polnischen jungen Ehepaar übernommen, versteckt. Ich sitze in einem Holzverschlag ein Jahr, muss wieder mein Versteck verlassen, komme zu einem Bauern. Ich kann schlecht bzw. kaum gehen. Es folgt eine Therapie zu Pferd. Ich verlasse auch dieses Dorf, lande wieder in Warschau. Ich komme in den Stadtteil Praga. Die Russen befreien erst den Stadtteil Praga, bleiben an der Weichsel stehen. Der polnische Aufstand bricht aus. Der Winter kommt. Teile der Bevölkerung, vor allem Kinder, verhungern. Die Russen setzen über die Weichsel. Die Offensive gelingt. Ich erkranke sehr schwer. Ich habe Glück. Vater kommt als einer der ersten Zivilisten über die Weichsel zurück auf den Stadtteil Praga, findet mich dort vor, halb tot, und bringt mich mit der Hilfe eines russischen Stabartes wieder auf Vordermann. Dokument 9. 193. Mitglieder der jüdischen Kampforganisation in Krakau geloben im Herbst 1942, die Nationalsozialisten und ihre Verbündeten bis zum letzten Atemzug zu bekämpfen. Handschriftliches Gelöbnis ungezeichnet. Wortlaut des Gelöbnisses der jüdischen Kampforganisation der Pionierjugend. Ich trete der jüdischen Kampforganisation der Pionierjugend bei und schließe mich dem aktiven Kampf an. Ich gelobe bei allem, was mir lieb und teuer ist, und vor allem bei der Ehre der sterbenden polnischen Judenheit, dass ich mit jedem mir zur Verfügung stehenden Waffen gegen den größten Feind des jüdischen Volkes und der ganzen Menschheit, gegen die deutschen Nationalsozialisten und ihre Verbündeten, bis zum letzten Atemzug kämpfen werde. Ich will den unschuldigen Tod von Millionen jüdischen Kinder, Mütter, Väter und Großeltern rächen. Stolz will ich das Banner der Freiheit und des jüdischen Geistes hochhalten um unter Einsatz meines Lebens eine lichte und freie Zukunft für das jüdische Volk zu erstreiten. Ich will für Gerechtigkeit auf der Welt kämpfen und für das Recht auf ein Leben in Freiheit für alle, die nach Freiheit streben und sie Seite an Seite mit uns im Kampf erringen wollen. Ich gelobe, der Sache treu zu dienen, mich ohne jeden Vorbehalt der Disziplin zu unterwerfen und alle meine persönlichen Wünsche und Ziele dem gemeinsamen Wohl unterzuordnen. Ich gelobe, dass mir der ein Bruder sein wird, der Arm in Arm mit mir gegen den Feind zusammensteht und dass ich den Verrat an den gemeinsamen Idealen mit dem Tod des Abtrünnigen sühnen werde. Ich gelobe, dass ich bis zuletzt durchhalten und vor keiner Schwierigkeit, auch nicht vor dem Tod, zurückweichen werde.
Ja, soweit die Quellen, die da sprechen. Ein Besuch dieser Website.